zusammen, herzlich willkommen mal wieder bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Ich bin Matze und das ist ein toller Podcast, denn ich spreche hier mit HobbygärtnerInnen und aber auch GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen, alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie Ihr Garten aktuell aussieht, aber natürlich versuche ich auch immer, Ihnen handfeste Gartentipps zu entlocken für euch, die ihr dann direkt zu Hause umsetzen könnt. Und heute ist Lena bei mir. Lena ist der eine Teil von Stadt, Land, Garten, quasi einem Kollegen-Podcast. Ihr seid, oder?
Kann man so sagen. Hallo Matze.
Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Ich kann ja schon mal sagen, es wird heute lecker, denn es geht um Gemüseanbau und nachhaltiges Gärtnern. Aber vielleicht stellst du euch erstmal vor. Du bist alleine da, aber du hast eigentlich noch einen Kollegen, den Alex.
Genau, der Alex und ich, wir machen das jetzt seit 2 Jahren zusammen. Wir haben jetzt im Februar, Anfang Februar, unsere 50. Folge gelauncht. Alle 14 Tage kommen wir mit einer neuen Folge. Ja, das ist wie ein kleines Jubiläum. Das war ganz schön. Haben wir sogar ein bisschen gefeiert. Wir haben uns kennengelernt über unsere Söhne, die gemeinsam zusammen in den Kindergarten gegangen sind. Und zu dem Zeitpunkt, ich lebe in München, zu dem Zeitpunkt hatte Alex mit seiner Familie auch noch in München gelebt. Er hat auf dem Balkon gegärtnert und ich hatte zu dem Zeitpunkt ganz frisch einen Schrebergarten bekommen.
Und dann, wie das so ist, ne, man kommt ins Gespräch, kommt auf Gartenarbeit in irgendeiner Form und dann merkt man, man hat eine Passion.
Und man fängt an, Saatgut auszutauschen oder sich darüber zu unterhalten, ob die Tomaten dieses Jahr bei ihm auch so mies laufen oder was auch immer. Ja. Und wir waren auch immer so ein bisschen in so einer kleinen Battle. Also meine Tomaten sind schon 20 Zentimeter groß oder wie auch immer oder das und das ist schon reif. Und dann ist er umgezogen mit seiner Familie vor die Tore Münchens sozusagen, so ins bayerische Oberland. Nicht so weit entfernt, so dass wir immer noch auch persönlichen Kontakt haben konnten, aber er ist eben umgezogen und hatte dann plötzlich vor der Haustür einen eigenen Gemüsegarten, beziehungsweise erstmal hatte er nur ein Feld und hat diesen Gemüsegarten dann angelegt. Ja. Und dann ging natürlich unser Austausch weiter und ich komme selber aus dem Journalismus und auch aus dem Podcast-Bereich und habe dann mir irgendwann gedacht, vielleicht sollte ich dieses Wissen, das wir so ansammeln als HobbygärtnerInnen, irgendwie nach draußen tragen. Denn man wird irgendwann im Freundeskreis natürlich auch wahrgenommen als Gartenexperte und Expertin, auch wenn das, nicht immer stimmt, aber FreundInnen nehmen einen gerne so wahr. Und dann dachte ich mir, bevor die dauernd mir WhatsApp schreiben und mich anrufen und mich fragen, machen wir doch gleich einen Podcast. Und dann habe ich dann Alex gefragt und so kam eins zum anderen.
Ja, super praktisch und schön vor allen Dingen. Und man, auch als Hobbygärtnerin, macht man ja sehr, sehr schnell sehr viele Erfahrungen. Und gerade die am Anfang sind ja auch besonders spannend, weil das so riesen Lernschritte sind, die man da macht. Wie ist es denn bei dir gekommen, dass du Gärtnerin geworden bist, sage ich jetzt mal?
Also mein Vater war Landschaftsgärtner, inzwischen ist er in Rente, aber der war auch Unternehmer, hat ein eigenes Unternehmen. Und deshalb habe ich schon immer, auch als kleines Kind schon, ich kannte immer die Namen der Bäume und der Stauden und der Pflanzen. Der hat jetzt weniger mit Gemüse zu tun. Das kam jetzt tatsächlich dann mit diesem Schrebergarten. Aber dieses Bedürfnis, meine Hände in die Erde zu stecken und mit diesen Pflanzen zu arbeiten und die wachsen zu sehen und so, das habe ich tatsächlich, glaube ich, schon seit ich auf der Welt bin.
Aus der frühesten Kindheit.
Genau.
Cool. Es ist ja auch was richtig Echtes und Tolles und Ehrliches irgendwie, die Natur kennenzulernen und da mit den Händen in der Erde zu sein. Jetzt seid ihr zwei mit dem Podcast, legt ihr viel Wert auf natürliches und naturnahes Gärtnern. Mit einem besonderen Fokus auf Gemüseanbau, hast du ja auch gerade schon gesagt. Was bedeutet das konkret?
Also naturnah und natürliches und naturverbundenes Gärtnern bedeutet für uns vor allen Dingen mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen sie und vor allen Dingen über die Konsequenzen des eigenen Handelns nachzudenken. Also was bedeutet das, wenn ich zu einem mineralischen Dünger greife? Einfach mal zu recherchieren vielleicht auch, was das dann tatsächlich bedeutet. Alle sagen, mineralische Dünger sind böse oder sollte man nicht verwenden, aber warum eigentlich? Und dann zu schauen, okay, das sind fossile Brennstoffe, aus denen mineralischer Dünger gewonnen wird. Und ganz abgesehen davon, dass man gerne überdüngt und dann immer so ein bisschen oder immer zu viel häufig Stickstoff im Boden hat, reichert sich der an und wandelt sich in Nitrat, das wiederum ist im Grundwasser etc. Also einfach so ein bisschen zu schauen, wenn ich sehr massiv eingreife, was macht das mit so einem Ökosystem? Und wir versuchen eben, dieses Ökosystem im Garten so stabil wie möglich zu halten, beziehungsweise eben zu fördern, indem man Pflanzen anbaut, die gutes Raupenfutter sind beispielsweise, aus denen dann wieder die Schmetterlinge kommen und so weiter und so fort, die dann wieder dem eigenen Gärtner natürlich auch helfen.
Welche Pflanzen sind gutes Raupenfutter?
Brennnesseln.
Okay.
Also die Brennnessel sollte man tatsächlich unbedingt in seinem eigenen Garten, zumindest in irgendeiner Ecke haben. Also auch ich rupfe natürlich die Brennnessel aus meinem Gemüsebeet raus oder aus meinem Staudenbeet. Aber diese klassische wilde Ecke, von der man so gerne spricht, wo einfach mal alles wild durcheinander wachsen darf, wo eben auch solche Dinge wie Brennnesseln sein dürfen, wo Totholz liegen bleibt und so weiter, ist total viel wert. Also Brennnessel ist schon mal ziemlich gut.
Also ihr benutzt diese Ecke auch vor allen Dingen eben, um in Anführungsstrichen Schädlinge von den Pflanzen, die dir lieb und teuer sind, fernzuhalten. Verstehe ich richtig, oder?
Ja, letztendlich, das ist ja dieser Kreislauf, den wir eben versuchen zu erhalten oder den wir versuchen zu fördern, indem man eben so wilde Ecken hat, wo ja Äste durcheinander liegen, wo nicht aufgeräumt wird einfach. Da können Vögel nisten, diese Vögel wiederum fressen irgendwelche Schädlinge eben von meinen Pflanzen weg beispielsweise. Da können Igel irgendwo Unterschlupf finden oder sogar irgendwelche Echsen etc. Also richtig, das sind sozusagen die kleinen Helfer im Garten, denen ich da ein Zuhause gebe und am Ende davon profitiere.
Ja, super gut. Okay, dann, ich meine, das war ja jetzt schon total hilfreich und gehaltreich und wir sind eigentlich schon mitten im Thema, aber ich wollte natürlich am liebsten vorne anfangen. Das heißt, die Gartensaison startet quasi jetzt bald. Wir nehmen im Januar auf. Das bedeutet, wir sind quasi noch in der Winterpause. Was bringt denn der Start in diese Gartensaison, vor allen Dingen, wenn man naturnah gärtnern will, für Herausforderungen mit sich, jetzt gerade nach der Winterpause?
Also so eine richtige, richtige Winterpause gibt es ja irgendwie gar nicht. Das, also wenn ich meine Nachbarn anschaue, die wirklich so, also das sind Rentner, die sind sehr viel im Sommer im Garten, also fast täglich. Die sind jetzt tatsächlich überhaupt nicht da, da liegt jetzt einfach alles brach. Aber ich bin deutlich seltener dort. Klar, manchmal liegt auch einfach Schnee, der Boden ist gefroren, da geht tatsächlich dann nicht so wahnsinnig viel. Aber auch im Winter kann man super gute Sachen machen, die vielleicht auch im Sommer liegen bleiben, weil man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Also ich habe jetzt beschlossen dieses Jahr, da kommen wir vielleicht später noch dazu zu den Projekten, aber ich habe beschlossen, dass ich jetzt ein Mistbeet haben will und da habe ich jetzt schon emsig in der Erde gebuddelt und Löcher ausgehoben und so weiter und so fort, also Vorbereitungen getroffen. Dann im Idealfall hat man vielleicht sein Gemüse so angebaut, dass man auch immer noch Gemüse ernten kann. Also bei mir steht immer noch Grünkohl und Palmkohl auf den Beeten. Manche Leute haben vielleicht noch Rosenkohl, den habe ich nicht, weil der funktioniert bei mir, warum auch irgendwie nicht so besonders gut. Oder Pastinaken stecken noch in der Erde, wie auch immer. Also auch da kann man immer noch ernten. Der Feldsalat wächst und kann mitgenommen werden. Also so eine richtige Pause gibt's nicht. Aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst, auf dieses Juhu, die Sonne ist da und jetzt krempeln wir alle die Ärmel hoch und fangen an, in der Erde zu graben. Ich finde, eine ganz große Herausforderung, und das sehen wir auch immer wieder so in unserer Community, ist das Thema Geduld. Denn viele HobbygärtnerInnen wollen auch gerne selber ansäen. Und das macht man dann meistens bei sich zu Hause auf der Fensterbank. Und da braucht man tatsächlich ein bisschen Geduld. Weil wenn man das zu früh macht, dann geht die Sache nach hinten los.
Oder? Dann hat man plötzlich, also erstens ist ja noch gar nicht so viel Sonne da, dass es so gut angeht, finde ich immer.
Ja.
Und wenn du es zu früh machst, hast du plötzlich sehr, sehr viele Pflanzen, die noch gar nicht nach draußen können.
Ja, das ist genau. Also das sind tatsächlich die zwei großen Probleme. Also das eine Problem ist, dass man zu wenig Tageslicht hat, einfach weil halt einfach noch nicht so viel Tageslicht da ist, weil die Tage noch so kurz sind. Dann muss man versuchen mit künstlichem Licht und Wärmematten, und da gibt es ja eine riesen Hightech-Ausstattung, dagegen arbeiten. Ich persönlich versuche das zu vermeiden, diese zusätzlichen Hilfsmittel. Und es ist auch nicht unbedingt nötig. Also es ist eigentlich nur dem geschuldet, dass man halt nicht die Füße stillhalten kann und so wild drauf ist, loszustarten. Und du hast völlig recht, es gibt Pflanzen, die einfach wirklich, man sagt immer so die Eisheiligen, aber sagen wir mal Ende April bis Anfang Mai noch wirklich es warm brauchen und noch nicht raus können. Und dann hat man am Ende sehr viele, sehr große Paprikapflanzen auf der Fensterbank, ja.
Ja.
Oder auf dem Küchentisch.
Und dann plötzlich dann, wenn es dann rausgeht, auch wirklich gleich sehr viel Arbeit, weil die müssen dann ja auch alle eingepflanzt werden und so weiter.
Ja, das stimmt.
Das heißt, der Haupttipp ist erstmal Geduld, ja. Und gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, Vorbereitungen, die du trotzdem schon mal in deinen Beeten machst oder so, solange es gefroren ist, natürlich wahrscheinlich nicht, ne?
Also eine große Vorbereitung über den Winter, würde ich sagen, ist eine Planung. Eine gute Planung ist schon mal viel wert. Auch wenn ich ganz ehrlich bin, mich nicht immer an meine eigene Planung halte, sondern dann am Ende doch immer irgendwie was durcheinander pflanze. Aber idealerweise versucht man ja beispielsweise nicht immer die gleichen Beete mit den gleichen Gemüsesorten zu belegen, sondern versucht da eben ja eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren und ein Fruchtwechsel, damit eben Krankheiten nicht so eine große Chance haben, als wenn man so eine Monokultur. Also wenn man immer Kartoffeln ins gleiche Beet setzt, dann laugt natürlich erstens diese Kartoffel diesen Boden aus, weil die immer die gleichen Nährstoffe braucht. Und da muss man da viel dagegen arbeiten mit dem Boden, für den Boden. Und Krankheiten haben eine viel größere Chance, als wenn ich eben regelmäßig wechsle. Also insofern ist eine Planung ganz gut.
Aber kannst du mir das nochmal ganz kurz erklären, wieso haben also es kann jetzt auch wahrscheinlich schütteln alle mit dem Kopf, aber das verstehe ich nicht ganz.
Naja, weil die Krankheiten sozusagen im Boden sind. Also ja. Und das sind häufig Pilzkrankheiten beispielsweise, die sich einfach im Boden sammeln. Und wenn ich wechsle, also wenn ich meine Kartoffel im nächsten Jahr 20 Meter weiter anbaue und dann an der Stelle, wo die Kartoffel war, weiß ich nicht, Zwiebeln oder Salat oder was auch immer, dann sind diese Krankheiten, finden sozusagen keine Nahrung, jetzt mal so ganz simpel erklärt. Und dann
okay,
sitzen sie da und verhungern, um jetzt mal so in einer sehr einfachen Sprache zu bleiben und haben eben keine Möglichkeit. Und wenn ich aber ihnen immer ihre Nahrung vorsetze, dann reiben die sich die Hände und denken, juhu, wir vermehren uns und wir werden immer mehr und wir breiten uns noch mehr aus.
Ja, so. Und im nächsten Jahr gibt's Zwiebel und alle so, ach blöd.
Ja
gut, gehen wir wieder.
Da, so
schön.
Ungefähr.
Okay, jetzt hat sich's auch mir erschlossen. Hast du noch was?
Noch was wozu?
In der Vorbereitung?
Zur Vorbereitung. Also was natürlich sehr wichtig ist, aber das, da legt man den Grundstein eher schon im Herbst, ist das Thema, dass man den Boden vorbereiten muss. Gerade ein naturnaher Gärtner sagt ja, ein Boden sollte über den Winter nie brach liegen, also nie nackt da liegen, weil das Wetter, der Regen, der Schnee, Eis und so weiter den Boden auswäscht, die ganzen guten Stoffe, die guten Nährstoffe aus dem Boden rauswäscht und das dem Boden einfach nicht gut tut. Das heißt, ich habe im Spätsommer oder im Herbst auf Beete, die ich nicht mehr brauche, Gründüngung gesät beispielsweise. Die ist jetzt da größtenteils abgefroren. Die liegt jetzt da so ein bisschen platt rum. Mhm. Und bevor ich da natürlich was reinpflanzen kann, muss ich diese Gründüngung unterheben und einfach mal das Beet vorbereiten. Dann noch ganz wichtiges Thema, Thema Kompost bzw. Humus. Also im Idealfall habe ich einen Kompost in meinem Garten, auch großes Thema, immer wieder im Kreislauf bleiben. Und dieser Kompost muss natürlich gesiebt werden. Das ist eine ätzende Arbeit. Das geht natürlich auch erst, wenn kein Schnee und kein Eis mehr da ist. Sonst hat man da nur so einen Eisbrocken, den kann man nicht sieben. Aber den siebt man, bringt die natürlich auch auf den Beeten aus, um den Gemüsepflanzen gleich mal so einen richtigen Boost, Nahrungsboost mitzugeben.
Da hast du ein gutes Stichwort direkt jetzt schon drin gehabt, nämlich ganz konkret Gemüsepflanzen. Also die kannst du quasi anfüttern mit gutem Kompost.
Ja, gibt's, unbedingt.
Gibt's noch was anderes, was du mit deinen Beeten machst, ganz konkret, um den Gemüsepflanzen in der quasi kommenden Saison leichter zu machen?
Was ich als Voraussetzung unbedingt empfehle, ist eine Bodenanalyse. Da gräbt man ein Schäufelchen oder mehrere Schäufelchen Erde aus seinen Beeten, die man analysiert haben will. Und dann muss man, ich glaube, ungefähr 500 Gramm oder 400 Gramm oder so, schickt man dann ein. Das kann man im Internet googeln, dafür gibt es viele Anbieter dafür. Und dann schickt man das ein und dann kriegt man relativ zeitnah ein Ergebnis, was eben für Stoffe, Nährstoffe, Mineralien und so weiter in dem Boden sind. Und dann hat man ein ganz gutes Gefühl, was dieser Boden eigentlich braucht. Und mein Boden zum Beispiel ist verhältnismäßig alkalisch, der hat einen hohen pH-Wert und deshalb arbeite ich ganz stark mit Mist, mit Pferdemist und viel Stroh da drinnen und den bringe ich schon im Herbst aus. Der deckt dann meine Beete schön ab und der Mist fängt an zu verrotten. Den muss ich natürlich jetzt dann auch unterarbeiten, aber das ist zum Beispiel was, was meinen Beeten total gut tut. Und seit ich das mache, also wachsen meine Pflanzen ums Vierfache, würde ich sagen.
Okay, krass. Weil sowohl der Mist als auch das Stroh, wenn es verrottet, bringt Säure in den Boden und das gleicht dann das Alkalische.
Genau, und natürlich auch Stickstoff. Also es ist auch ein super Dünger. Man, weiß ich nicht, manche kennen das vielleicht noch von der Oma, die immer die Pferdeäpfel auf die Rosen geschmissen hat. Also hat man immer gesagt, dass Pferdemist so ein guter Rosendünger ist, aber auch für das Gemüse ist das super.
Okay, cool. Was kostet eine Bodenanalyse? Weißt du das? Hast du da...
Ja, also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel man analysiert haben will. Also ich würde sagen, das kleine Paket beginnt wahrscheinlich bei 35, 40 Euro und geht dann hoch bis, 80 Euro oder so. Und dann hat man aber schon ein richtig breites Band an allem, was da drinnen ist, mit dem man wirklich gut arbeiten kann. Und kann dann dementsprechend eben auch gut düngen mit den entsprechenden Düngemitteln oder bekommt dann auch so Empfehlungen, vielleicht noch dieses oder jenes, weiß ich nicht, Schafwollpellets und was es da alles gibt, um eben den Boden, die Struktur auch zu verbessern.
Okay. Und was die Düngungen angeht, hast du da ganz konkrete Tipps? Weil du schaust ja wirklich auf nachhaltiges Gärtnern und bist dann entsprechend bei synthetischen Düngern wahrscheinlich raus.
Ja, also es gibt inzwischen viele biologische und organische Dünger, die man gut nehmen kann und die diese drei klassischen Mineralien, nämlich Stickstoff, Phosphor und Kalium, bereithalten. Die gibt es fertig gemischt als organische Dünger. Das sind dann eben keine mineralischen Dünger, sondern organische Dünger. Steht auf jeder Packung drauf, gibt es von den klassischen Anbietern alle. Wie gesagt, ich nehme total gerne Pferdemist im Herbst. Was ich über das Jahr immer mache, das ist jetzt nächstes Thema, das wir aufmachen, sind zum Beispiel Brennnessel oder Schachtelhalm jauchen. Also da nimmt man ein großes Wassergefäß mit Regenwasser und schmeißt sozusagen die, mit Beinwell geht es auch super, schmeißt es da rein und lässt es ungefähr 2 Wochen sehr stinkend in einer geheimen Ecke hinten im Garten vor sich hin verwesen. Ja,
gammeln, genau, bei den Igeln vielleicht.
Bei den Igeln, genau. aber das ist auch eine super Pflanzenstärkung, die man so das ganze Jahr dann eben über ins Gießwasser mitnehmen kann. Und da schwöre ich total drauf.
Jauchen aus Brennnesseln, hast du eben gesagt. Das,
Brennnessel, Beinwell und Schachtelhalm sind so die Klassiker.
Okay, wie setze ich sowas an? Da packe ich also meine Brennnesseln, die ich irgendwie abschneide, packe ich alle in einen großen Topf.
Und ja, oder in so eine, genau, oder in eine Regentonne, je nachdem, wie viel du haben willst. Ich habe mir mal so eine ganz kleine Regentonne, ich weiß nicht, was da reinpasst, 20 Liter oder so besorgt. Und am besten mit Regenwasser, weil das einfach deutlich weicher ist. Also zumindest hier bei uns im Süden von Deutschland, wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Das ist nicht so wahnsinnig gut für die Pflanzen. Mhm. Und dann braucht das Luft. Also man kann es leider nicht komplett abdecken. Es braucht Luft und zwischendurch nimmt man irgendwie einen Bambusstab und rührt es mal um, weil natürlich diese Pflanzenteile erstmal vor allen Dingen oben schwimmen. Mhm. Ja, und dann nimmt man irgendein Gefäß, weiß ich nicht, irgendwie einen alten Messbecher oder so und nimmt dann so ein 100 Milliliter ungefähr auf so eine Gießkanne, also auf eine Gießkanne mit Wasser und das gießt man dann, damit gießt man dann seine Gemüsepflänzchen.
Schlechte Nachrichten für Balkongärtnerinnen und Gärtner.
Ja, das stimmt. Aber für die gibt es dann auch als Flüssigdünger, auch fürs Gießwasser eben solche Sachen auch zu kaufen, die dann nicht mehr ganz so intensiv riechen.
Gut, alles klar. Liebe Grüße an alle. Nehmt doch diese Version auch. Das geht ja ebenfalls. Okay, lass uns mal ein bisschen über Fehler reden. Weil man macht ja, das ist ja das Schöne, man macht ja so viel falsch und lernt dadurch so wahnsinnig viel.
Ja, das stimmt.
Und am besten finde ich ja Fehler, wenn andere sie machen und ich dann davon höre und sie vermeiden kann. Was waren denn so die Fehler, die ihr, also du und Alex zum Beispiel, am Anfang gemacht habt, wo ihr sagt, boah, ja, das könnte man mal teilen, damit das vielleicht nicht jeder für sich machen muss?
Ich glaube, wir haben das nicht nur am Anfang gemacht. Ich glaube, man macht ununterbrochen irgendwelche Fehler, weil man nicht drüber nachdenkt oder weil man vielleicht Dinge tut, die dann für die aktuelle Witterung nicht passen beispielsweise. Das kann ja auch sein. Also das ist ja vielleicht gar nicht generell ein Fehler, aber in dem Moment vielleicht ein Fehler. Also ich hoffe, der Alex wird es mir jetzt nachsehen, weil er keine Chance hat, sich hier zu wehren. Aber ich weiß, dass der Alex sich neulich darüber beschwert hat. Der hat sich ein Gewächshaus gebaut, so ein kleines. Und hat dieses Gewächshaus steht natürlich auf dem, oder es ist nicht natürlich, aber es steht auf dem blanken Erdboden. Er hat da ein Fundament. An so ein Punktfundament, aber die Erde ist der normale Erdboden und er hat diesem Gewächshaus keinen Wühlmausschutz verpasst. Also das heißt, das Gewächshaus hat unten keine, in Hochbeete macht man ja gerne so dieses, ich nenne es immer Hasendraht, ich weiß nicht, wie das wirklich heißt, aber diese diesen Maschendraht, den man eben so für Hasenkäfige und sowas verwendet, ja. Den nimmt man ja gerne und legt ihn drunter oder befestigt ihn unter ein Hochbeet beispielsweise, damit die Wühlmäuse nicht von unten kommen. Genau. Und das hat Alex nicht gemacht, weil er auch gesagt hat, das wäre wahnsinnig kompliziert gewesen und er hat darauf verzichtet. Tja, jetzt sind die Wühlmäuse halt leider im Gewächshaus.
Oh no.
Und diese Mistviecher kriegt man echt schlecht wieder los.
Und die futtern wie die Wahnsinnigen, oder?
Da ja, ist, klar.
Was ist denn das Problem? Futtern die Wurzeln weg oder kommen die hoch? Okay.
Die fressen natürlich die Wurzeln weg.
Ja, doof. Alles klar. Also Gewächshaus gerne mit Wühlmausschutz.
Ja, und Hochbeete natürlich auch sowieso unbedingt. Ganz wichtig. Also gerade Hochbeete sind natürlich auch, die sind locker, da kommt die Wühlmaus ganz einfach durch, da muss die sich nicht besonders anstrengen. Mhm. Also wer weiß, dass er Wühlmäuse hat, selbst wenn man ein neues kleines Apfelbäumchen pflanzt, sollte man drüber nachdenken, ob man den Ballen mit diesen Gittern zumindest mal am Anfang versieht, damit die nicht gleich dieses frische Bäumchen hops nehmen.
Die kannst du ja dann irgendwann schwer wieder rausnehmen, aber die stören dann nicht weiter, oder?
Nee, der Baum arbeitet sich da durch. Also der fängt ja mit kleinen Wurzeln an und so und das schafft er schon. Es gibt auch so Körbe, die man kaufen kann, so Wühlmauskörbe, wo man eben gerade die Gehölze, das sind in der Regel Obstgehölze, also auch Johannisbeeren, alles, was den Wühlmäusen gut schmeckt, da reinsetzen kann.
Okay, jetzt ist ja Gemüse im Allgemeinen grundsätzlich lecker für die meisten Lebewesen. genau, da verdreht sie die Augen. hast du noch Tipps? Weil das gilt es ja zu schützen, wenn man es denn irgendwann selber essen möchte.
Ja, also das große Problem eines jeden Gemüsegärtners sind natürlich die Schnecken. Der vergangene Sommer war besonders schneckenintensiv, jedenfalls in vielen Teilen Deutschlands. Und man kann es nicht hundertprozentig schützen, aber klar, man kann sich Mühe geben, irgendwie seine Sachen zu verteidigen. Aber Verlust ist natürlich immer da. Ich arbeite inzwischen total gerne mit diesen Schneckenkrägen. Ich weiß nicht, kennst du die? Das sind so, meistens sind sie aus Plastik, es gibt sie auch aus Metall, so sehen ein bisschen aus wie so Töpfe, die eben unten offen sind, die man um die Pflanze rum steckt. Und oben der Rand ist gebogen, weil die Schnecke ist eben, vor allen Dingen die dicken Schnecken, sind zu schwer und fallen da eben runter und können das sozusagen nicht überwinden. Das stimmt auch nicht so ganz. Also meine Schnecken zum Beispiel sind durchaus sportlich, die kommen da schon drüber. Aber man kann einige Schnecken zumindest mal da damit zurückhalten. Die Konsequenz aus den Schnecken ist für mich aber auch, dass ich manche Gemüsesorten nicht mehr in den Garten pflanze. Also zum Beispiel Paprika, funktioniert bei mir draußen nicht. Da stehen dann nur noch die Gerippe der Pflanzen rum und es ist so ärgerlich. Deshalb bleibt bei mir die Paprika auf dem Balkon.
Okay, also da hast du quasi aufgegeben.
Ja, da habe ich kapituliert vor den Schnecken. Also dann nehme ich die Gemüsesachen, die die Schnecken nur so halb gerne fressen. Man kann manchmal auch dagegen vorarbeiten, indem man sie schon vorzieht und sie schon ordentlich groß sind und eben nicht so klein und schmackhaft für die Schnecken. Und zum Beispiel Zucchini oder Kürbis, wenn je größer die sind, kennen wir vielleicht alle. Oder Gurken, die kriegen ja auch so stachelige Blätter. Das finden Schnecken auch unangenehm. Je älter die sind, desto mehr lassen Schnecken die in Ruhe. Da kann man so ein bisschen dagegen arbeiten, aber Paprika funktioniert bei mir einfach nicht. Also das ist, oft stürzen sie sich.
Ja, hast du mal probiert, Zucchini und Kürbis und Paprika quasi gemischt zu pflanzen oder funktioniert das gar nicht? So, dass die eine Pflanze die andere schützt?
Ach so, du meinst, dass die Zucchini mit ihren Stachelblättern die Paprika schützt?
Ja, war jetzt so ein, sagen wir mal, frommer Wunsch.
Nee, also habe ich tatsächlich nicht. Es gibt ja diese Mischkulturen, die man pflanzen kann, wo man auch sagt, da werden verschiedene Schädlinge ferngehalten. So der Klassiker, der immer überall angebracht und zitiert wird, sind Karotten und Zwiebeln, weil die sich gegenseitig sozusagen die Karotten oder die Möhrenfliege mag diesen Zwiebelgeruch nicht. Und das ist wirklich was sich offensichtlich gut gegenseitig schützt. Ich befürchte ein bisschen, dass eine Paprikapflanze sehr schnell von so einer Zucchini- oder Kürbispflanze platt gemacht werden würde. Ist jetzt nur mal so meine Überlegung, weil die ja schon sehr ausufernd sind und dann eventuell die Paprika einfach auch zu wenig Licht und Platz hat.
So, Paprika auf dem Balkon ist ein Problemfall, muss man einfach dann so anerkennen. Zumindest in manchen Gärten. Ne? Es gibt ja
in
auch
meinem,
Gärten,
ja.
Ja. Wir waren aber eigentlich, wir hüpfen hier wild durch die Themen, aber das ist ja auch total schön, spricht ja für unser Gespräch. Wir waren ja eigentlich noch bei den Fehlern. Hast du noch so typische Anfängerfehler oder so, die man gerne mal macht, wenn du an dich am Anfang denkst oder an Menschen, die gerade beginnen mit irgendwie Gemüsegärten?
Also, was mir gerade einfällt, aber ich finde, es ist kein Anfängerfehler, es passiert mir immer noch. Ich hab ein persönliches großes Problem mit dem Anpflanzen oder Ansäen von Karotten. Die sät man ja direkt ins Beet und ich sehe immer wieder, dass das Möhren als Anfängergemüse gelten, aber das kann ich überhaupt nicht unterstreichen, weil erstens hat die auch viele Feinde, also Stichwort Wühlmäuse, aber die ist wahnsinnig empfindlich, muss gerade in den ersten Tagen, wenn sie anfängt zu treiben, immer feucht gehalten werden. Das heißt, ich in meinem Schrebergarten, ich bin da nicht jeden Tag, auch nicht, wenn das Wetter strahlend ist, weil ich da mit dem Fahrrad eine Viertelstunde hinfahre. Ich kann die nicht zweimal am Tag liebevoll begießen. Und deshalb ist es ganz oft so, dass die einfach auch aus dem Grund gar nicht erst anfängt, richtig gut zu keimen. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die, ja, manche sind da einfach so ein bisschen zickig.
Ja, ja, okay. Aber das heißt, wie machst du es dann? Hast du auch gar keine Karotten? Also,
ich versuche.
Karotten sind raus.
Ich versuche es jedes Jahr aufs Neue. Und so 3 bis 5 ernte ich auch. Aber dieser Bund Karotten, den man dann da so irgendwie aus dem Beet zieht, den konnte ich tatsächlich noch nicht vorweisen.
Ich finde das so schön, dass du da so offen von berichtest, also auch irgendwie die Kapitulation bei der Paprika, weil alle immer so tun, was heißt alle, aber viele tun immer so, als ob sie die tollsten Gemüsegärtner wären und die allermeisten Erträge haben und die leckersten Früchte, aber das ist nun mal nicht so, mein Gott.
Nein.
Und ich finde auch, da hat es so ganz viel mit Akzeptanz und weiß nicht, auch okay damit sein, dass manches halt nicht so funktioniert zu tun.
Und es ist wahnsinnig jahresabhängig. Also das stelle ich immer wieder fest. Es gibt Jahre, wo man sich denkt, warum hat denn das jetzt so wahnsinnig gut funktioniert? Das verstehe ich überhaupt nicht. Letztes Jahr zum Beispiel, ich sähe meine Zwiebeln nicht, sondern ich stecke im Herbst diese Steckzwiebeln, diese kleinen, die dann eben im Idealfall groß werden. Aber im vergangenen Jahr habe ich nur kleine Mini-Zwiebeln geerntet. Ich weiß bis heute nicht, warum diese Zwiebeln nicht groß geworden sind, weil die 2 Jahre davor sind die super groß geworden. Also das ist immer so, dass man sich denkt, ich habe überhaupt nichts anders gemacht, aber wer weiß, vielleicht war es im Mai zu kalt, im August zu nass, im Oktober zu heiß, was auch immer. Ja, also man weiß es einfach gar nicht immer. Und man kann nur, wenn es funktioniert, dann das für sich abspeichern und sagen, okay, offensichtlich habe ich gelernt, wenn es dann und dann warm ist und dann nass, dann funktioniert das gut.
Ja, okay. Aber machst du dir auch so ein Gartentagebuch? Weil das muss ich ehrlich sagen, ich nehme es mir immer vor, aber ich bin zu faul. So die ersten drei Seiten sind total toll ausgefüllt, aber dann passiert nichts mehr.
Also, ja. Also so ähnlich geht's mir auch. Ich habe so ein dickes Notizbuch, in dem ich jedes Jahr meine Beete so abmale oder abzeichne und dann eben meinen Plan mache. So an einem gemütlichen Novemberabend mit einer Tasse Tee mache ich dann Pläne und sage, okay, hier waren die Kartoffeln, da kommt jetzt nächstes Jahr das und das hin und so weiter und so fort. Demnach bestelle ich dann auch Saatgut, beziehungsweise inzwischen weiß ich natürlich auch so ein bisschen, was mag ich gern, was funktioniert bei mir und so weiter und so fort. Und dann starte ich auch immer ganz ambitioniert ins Jahr und mache Notizen. Also nicht 5. Februar den ersten Salat zu Hause auf der Fensterbank angesät oder 21. März das und das draußen gepflanzt und so weiter und so fort. Aber im Laufe des Jahres, wenn, du hast es ja vorhin schon angesprochen, wenn immer mehr Pflanzen von der Fensterbank nach draußen wollen und, ja. Und man gar nicht mehr weiß, was man zuerst machen soll und unbedingt die Pflanzen ins Beet müssen, das Beet aber noch gar nicht vorbereitet ist oder hups, das Beet jetzt plötzlich mit was anderem bepflanzt ist, weil man vergessen hat, in sein Gartentagebuch zu gucken und geschaut hat, was man geplant hat, dann fängt es an, so ein bisschen drunter und drüber zu gehen. Also deshalb sind meine ersten 2 Monate top geplant. Und dann so ab Mai steht dann nichts mehr drinnen, ungefähr bis Oktober. Und dann beginnt alles wieder von vorne.
Ja, genau. Sehr schön. Das finde ich großartig, dass ich da nicht alleine bin. Sag mal, aber du hast gerade ja schon gesagt, also hast so spezifische Daten genannt, die natürlich einfach aus der Luft gegriffen waren. Aber hast du vielleicht oder kannst du, das ist jetzt auch, ich sag mal, wenn du das kannst, ne, dann geht dieser Podcast hier durch die Decke.
Oh Gott, no pressure.
Ja, genau. Die Selbstversorger unter uns, die machen sich ja häufig so Pläne, sodass sie ganz viele Gemüse auch über das ganze Jahr ernten können und ordnen das dann so an oder säen es auch immer wieder an oder säen in unterschiedlichen Rhythmen oder Zeitfenstern unterschiedliche Gemüse an oder sowas. Hast du sowas? Hast du so ein im Februar, weiß nicht, geht's damit los, dann machen wir im März das, im Mai, im Juni, Juli, August und so weiter?
Ja, also theoretisch ja, aber man muss natürlich einfach mal gucken, wie viel Zeit hat man und wie viel Energie hat man, denn man muss ja bedenken, wenn ich was selber ansähe, dann reicht es ja nicht nur, dass ich in irgendwelche Schälchen, ich nehme ganz gerne auch manchmal einfach nur Eierkartons oder so, mit Anzuchterde die versetze, meine Samen reinstecke und die gieße und warm halte und gucke, was dann kommt, sondern sobald dann da ja das zweite Blattpaar kommt, müssen die pikiert werden. Das heißt, ich muss sie auseinandernehmen, die müssen alle einzeln gesetzt werden. Das ist ja alles total Arbeit. Dann müssen die erstmal auf meiner Fensterbank oder auf meinem Balkon oder was auch immer ich habe, um die sozusagen vorzuziehen, müssen die erstmal gepflegt und gehegt werden, bis sie eine gewisse Größe erreichen und dann kann man sie nach draußen setzen.
Ja.
Und ich beispielsweise wollte immer gerne so dieses Gemüse so in den Herbst hinein haben, also dieser Kohl, der dann eben jetzt noch im Beet steht beispielsweise. Und den muss man einfach im Juni und im Juli säen. Die meisten Menschen von uns sind aber im Juni und Juli am See und im Freibad und im Urlaub und beim Eisessen und im Biergarten oder wo auch immer. Und man hat viel weniger Zeit, auch man ist viel weniger zu Hause als jetzt im Februar oder so.
Ja.
Und deshalb vergisst man das einfach total gerne.
Und machst du dir da so Erinnerungen in den Kalender rein oder so?
Nee, das weiß ich inzwischen natürlich automatisch, dass das jetzt irgendwie ansteht. Aber ich denke es mir dann so im Juni und dann vergeht der Juni und denke ich mir, oh, jetzt aber dringend und so. weil, und letztes Jahr zum Beispiel war es dann eben so, wir hier im Süden fahren ja immer relativ spät im Urlaub. Wir haben am 1. August frei und ich wusste, okay, bevor ich in den Sommerurlaub fahre, muss ich die Sachen ins Beet gebracht haben, weil sie ja dann zu Hause auf meinem Balkon vielleicht auch vertrocknen, wenn da niemand ist, der das gießt.
Ja.
Und das ist dann schon ein gewisser Druck. Also insofern, ich würde sagen, man kann es total gerne machen und das ist natürlich super, wenn man das ganze Jahr über irgendwie was aus dem Garten ernten kann. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es eben nicht so. Und dazu kommt noch, es gibt ganz viele Sachen, die man ja auch im Garten direkt noch nachsäen kann. Zum Beispiel Bohnen ist sowas. Da kann man die ersten Bohnen Ende April in die Erde bringen. Und wenn man die geerntet hat, kann man im Juli nochmal eine Runde säen. Die werden dann auch noch fertig. Die sind einfach schnell. Oder Radieschen kann man auch das ganze Jahr einfach in den Boden säen. Geht alles.
So.
Du möchtest trotzdem jetzt mal Tipps der Reihe nach.
Genau, ja,
jetzt
richtig.
Butter bei der Fische.
Exakt.
Okay.
Wann geht's los?
Also ich fange jetzt im Februar an mit dem ersten Salat. Das sind so, so Blattsalate, Kopfsalat, ein Eisbergsalat. Das steht ja eigentlich immer auf den Samentütchen auch hinten drauf, ab wann das geht. Der ist sehr frostverträglich. Den kann man schon Ende März auch ins Beet pflanzen. Das heißt, ich fange jetzt mit dem ersten Salat an. Ich fange jetzt im Februar auch schon mit ein bisschen Kohlrabi an, den ich vorziehe. Auch der hält kalte Temperaturen im Beet nochmal ganz gut aus. Und ansonsten habe ich vielleicht noch ein paar Blumen, die ich sozusagen vorziehe, die auch dann schon im März oder im April ins Beet können. Dann, also bei mir ist es jetzt, gerade sind es Hornveilchen und das ist Lein, den ich vorgezogen habe und Mohn.
Schön. Okay.
Und genau. Und dann im März würde ich sagen, Anfang März fange ich an mit den ganzen Gemüsesorten, die einfach eine relativ lange Vegetationsperiode haben und dann leider auch lange in der Wohnung stehen, weil die eben die Kälte überhaupt nicht vertragen. Aber eben rechtzeitig in die Startlöcher gebracht werden müssen, damit sie überhaupt in unserem Sommer Früchte tragen. Das ist vor allen Dingen Paprika, Chili, Physalis, Aubergine. Jedes Jahr irgendwas Neues ist so ein bisschen mein persönlicher Spaß.
Finde ich super. Und Physalis ist ja wirklich auch außergewöhnlich, finde ich. April, Juli hast du gesagt, Bohnen habe ich mir schon notiert.
Ja, genau. Also ich würde sagen, wenn die Paprika, dann kommt April, ja Ende März, Anfang April, die Tomaten kommen dann noch. Die sind einfach auch sehr pflegeintensiv, aber die können auch wirklich erst, ja, man sagt ja immer nach den Eisheiligen, das kommt immer ein bisschen aufs Wetter drauf an. Wenn es am 1. Mai schon 25 Grad hat und es wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen keinen Bodenfrost mehr geben wird, dann kann man die natürlich auch schon am 1. Mai auspflanzen.
Da kann ich ja ehrlicherweise super gut falsch liegen, ne? Da, zwei warme Tage reichen mir schon, um komplett zu vergessen, dass es jemals kalt gewesen ist.
Ehrlicherweise. Ja, das ist tatsächlich tückisch. Also deshalb ist es durchaus wichtig, auch die Pflanzen so ein bisschen abzuhärten. Also gegen alles Mögliche, auch gegen Sonnenbrand zum Beispiel. Also die dann, wenn man einen Balkon hat, ist das optimal, weil dann kann man die schon mal auf den Balkon stellen und eben aus der warmen Wohnung raus, aber auf dem Balkon und dann können die da sich schon mal so ein bisschen an die Welt da draußen gewöhnen, bevor man sie ins Beet steckt. Weil gerade diese ganz zarten Blättchen, die können tatsächlich Sonnenbrand bekommen. Erkennt man dann daran, dass die so, die werden dann so vertrocknen und werden so weißlich so, genau.
Okay, krass.
Genau, dann haben wir... wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir im
Bohnen, Tomaten, April, genau.
Genau. Ja, also ich bringe sie sogar schon im März raus, aber draußen direkt in den Boden kann man Erbsen säen. Die meisten Karottensorten gehen auch schon so früh. Da gibt es so ein paar Spätkarotten, auch da lohnt sich ein Blick auf die Verpackung, aber viele Karotten kann man früh säen.
Ja, weiß ich jetzt allerdings ehrlich gesagt auch nicht genau, ob ich bei Karotten auf deine Tipps höre.
Nachdem ich sie genau. Dann, was ich im April auch anfange vorzuziehen, sind Kürbis, Gurken, Melonen, Zucchini, also diese ganzen ja sehr schnell wachsenden und wuchernden Sachen. Mhm. Und im April kommen dann auch die Kartoffeln und die Bohnen, zumindest die erste Runde in die Erde. Und Zucchini ist beispielsweise auch was, wo man ruhig dann vielleicht 6 Wochen später nochmal eine Runde Zucchini oder Kürbis vorziehen kann, denn die wachsen schnell, die werden schnell reif. Und viele dieser Gewächse haben ja immer diese Neigung zum Mehltau. Also ich glaube, viele kennen das, dass man die dann irgendwann im Herbst aus dem Garten einfach rausschmeißt, weil der Mehltau überhand genommen hat und die alle so weiß und fleckig geworden sind. Und wenn man dann aber eine Pflanze, eine hat oder zwei hat, je nachdem wie viel Platz man hat, die man im April vielleicht vorgezogen hat und die nächste Runde erst Ende Mai oder im Juni, dann hat man noch weiter in den Herbst rein Zucchini und Gurken, während die ersten Pflanzen dann schon müde werden, weil sie einfach geschwächt und krank sind.
Da würde ich sagen, hört es dann auch auf, beziehungsweise fängt an, sich zu wiederholen, oder gibt es noch Sachen,
die... Naja, über den Kohl haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber auch die schnell wachsenden Kohlsorten, wie zum Beispiel Kohlrabi oder so, die kann man natürlich auch, Radieschen habe ich vorhin schon gesagt, die gehen so das ganze Jahr über durch. Mhm. Die haben dann häufig eher das Problem, dass es im Hochsommer, wenn es vielleicht auch zu trocken wird und zu heiß, dann neigen die immer zum Schießen. Also das heißt, die stecken ihre Energie nicht mehr in die Wurzel rein, sondern die denken sich, juhu, es ist Sommer, ich muss mich vermehren, ich muss nach oben wachsen, ich muss blühen. Manche Salatsorten machen das dann auch, die bilden gar nicht mehr diesen schönen Kopf, sondern die wachsen nach oben und blühen. Ich finde, man sollte das unbedingt mal machen, einfach mal sein Gemüse wachsen lassen und zu schauen, wie das blüht. Also ich empfehle, Radieschen blühen zu lassen, das wird fast 2 Meter hoch, wunderschöne Blüten, die Insekten stürzen sich darauf, also was Besseres kann man seinen ganzen Insekten im Garten gar nicht tun. Man kann angeblich, das habe ich noch nie getan und noch nie probiert, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die das ganz viel machen. Man kann die Schoten ernten und in die Pfanne schmeißen und essen.
Okay.
Und die schmecken wohl ganz lecker, so angebraten, angedünstet, irgendwie so als Topping für einen Salat oder ähnliches. Also ich finde, das ist total aufregend, wenn man einfach mal guckt, was aus diesen Gemüsesorten alles werden kann. Also was für tolle blühende Pflanzen. Und man kann seinen eigenen Samen natürlich gewinnen.
Richtig, das stimmt natürlich auch, klar. Also es lohnt sich auf alle Fälle auch mal den Pflanzen irgendwie freien Lauf zu lassen.
Voll.
Und sie durchdrehen zu lassen.
Natürlich, man kommt ja eh nicht hinterher. Also es gibt ja diesen, ich finde immer im Mai gibt es ja so diesen Punkt, wo man den Sachen beim Wachsen zuschauen kann, sowohl dem Unkraut als auch dem Gemüse. Und da, also ich verliere da regelmäßig den Überblick und die Kontrolle und dann blüht das Zeug halt. Ist doch gut.
Ja, das ist super. Apropos Kontrolle verlieren, Überleitung aus der Hölle. Worüber wir keine Kontrolle haben, sind klimatische Veränderungen.
Ja.
Und leider zeigen die sich ja auch immer deutlicher und immer spürbarer. Wie reagierst du drauf?
Also zum Beispiel, indem ich jetzt diese Eisheiligenregel nicht mehr ganz so ernst nehme. Also die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass es teilweise Ende April einfach so warm war und das so klar war, dass es nicht mehr Frost gibt, dass ich die Sachen deutlich früher schon nach draußen gebracht habe, was dann dazu führt, dass sie natürlich auch früher reif werden.
Ja.
Ich reagiere unter anderem auch darauf, also jetzt zum Beispiel auf die Trockenheit. Vergangenen Sommer war es zumindest bei uns hier im Süden sehr nass, da war es überhaupt nicht trocken, aber der Sommer davor war es super trocken. Ich versuche komplett auf Leitungswasser als Gießwasser zu verzichten. Zum einen habe ich vorhin schon gesagt, weil es sehr kalkhaltig ist und einfach generell nicht gut für meinen Boden, aber weil ich auch finde, Trinkwasser ist so ein kostbares Gut irgendwie geworden. Ich kann damit nicht meine Gemüse pflanzen und noch weniger meine Staudenbeete oder gar mein Rasen damit sprengen. Was zur Konsequenz hat, dass unser Rasen gerade in diesen trockenen Sommern regelmäßig eine braune Wüste ist. Ja. Aber der erholt sich total schnell wieder. Ich meine, klar, das sieht nicht super schön aus, aber dann ist er halt mal trocken und der kommt dann wieder im Herbst, sobald es mal irgendwie eine Woche lang gewittert hat und ordentlich geregnet hat, erholt er sich auch wieder. Also da muss man, glaube ich, auch sich keinen Stress machen.
Ja. Ja, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister. Die einen sagen, der Rasen ist ja das Wichtigste auf der Welt. Da muss immer schön grün sein in meinem schönen Vorgarten. Und das sei ja auch jedem so gegönnt, wie er oder sie es will. Aber ich finde den Call gar nicht schlecht zu sagen, komm, der erholt sich wieder, der darf auch mal ein bisschen brauner sein.
Mhm. Ja, und dann natürlich gerade bei der Bepflanzung der Staudenbeete zum Beispiel kann man total gut auch auf Hitze- und trockenheitsverträgliche Pflanzen setzen. Es gibt einfach viele heimische Stauden, die durchaus Trockenheit auch vertragen. Und wir haben, unser Garten ist sehr, sehr sonnig, sehr warm. Da knallt einfach auch auch in einem normalen Sommer sozusagen ganz schön die Sonne hin und da sind dann so trockenheitsverträgliche Pflanzen total gut. Ja. Und man kann Gemüsepflanzen wahnsinnig gut auch dazu erziehen, dass sie sich selbst versorgen in ihrem Erdboden. Zum Beispiel Tomaten ist so ein ganz klassischer Beispiel. Die können metertief, also mehrere Meter tief wurzeln. Und die müssen gar nicht so viel gegossen werden. Was anderes ist natürlich, wenn ich die in Kübeln stehen habe, klar, da haben die keine Chance. Aber wenn die im Erdboden stehen, das geht super. Die können sich wahnsinnig gut selbst versorgen.
Und mit Erziehen meinst du, man muss sie einfach in den Erdboden stecken oder muss ich denen noch irgendwas?
Naja, man muss sie ein bisschen kurz halten. Also wenn da kontinuierlich Wasser ist, dann lernt die Tomate natürlich, oh, das Wasser kommt jeden Tag von oben und hat vor allen Dingen die wichtigen Wurzeln, die die Feuchtigkeit aufnehmen, bildet sie oben aus. Und wenn ich der Tomate sage, du wirst aber nur einmal in der Woche gegossen, dann streckt sie sich tief in die Erde, um da an die feuchten Regionen zu kommen und holt sich da selbst ihr Wasser hoch. Ich rede jetzt nicht von den ersten Tagen, wenn ich die gerade frisch eingepflanzt habe und so. Klar, da, die muss erstmal anwachsen, die muss erstmal die Wurzeln sozusagen in der Erde verankern. Da braucht die natürlich ein bisschen Unterstützung, wie jede andere Pflanze auch. Aber im Laufe der Zeit, also meine Tomaten werden maximal einmal pro Woche gegossen, dann dafür richtig. Und das funktioniert wunderbar.
Super Tipp, nehme ich mir so mit. Lass uns mal ganz kurz noch über Trends reden. Es gibt ja immer wieder neue Gartentrends und neue Methoden. Hast du aktuell was, was dich besonders fasziniert?
Also wenn ich ehrlich bin, verfolge ich nicht so wahnsinnig irgendwelche Trends, sondern schaue eher, was für mich und in meinem Garten funktioniert. Also ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, während Alex seinen Garten vor seiner Haustür hat und da jederzeit auch reagieren kann beispielsweise. Also ich würde fast sagen, das Thema Gewächshaus ist in meiner Wahrnehmung fast ein Trend. Jeder braucht irgendwie gerade ein Gewächshaus. Der Alex hat auch eins. Habe ich für mich festgestellt, ein Gewächshaus macht in meinem Schrebergarten, wo ich vielleicht einmal, maximal zweimal die Woche bin, überhaupt gar keinen Sinn. Denn wenn ein Gewitter kommt oder ein starker Wind und ich da irgendwelche Fenster öffnen oder schließen muss oder Türen öffnen oder schließen muss, dann habe ich ein Problem. Also da kann ich gar nicht reagieren. Insofern ist das was, was für mich gar nicht praktikabel ist. Auch wenn ich mir manchmal denke, ach, so ein kleines Gewächshaus wäre irgendwie schön. Aber so ist es eben nicht. Ja. Also was ich würde behaupten, das ist kein Trend, aber was ich ganz zufriedenstellend finde oder das gerne beobachte, ist, dass immer mehr Menschen sich auch mit dem Thema Mulchen beschäftigen. Also zum Beispiel jetzt das runtergefallene Laub im Herbst oder den Rasenschnitt oder was auch immer in den Beeten ausbringen, um da wiederum auch so einen Klimatipp vielleicht die Feuchtigkeit im Boden zu halten, das Unkraut zu unterdrücken etc. Also und damit natürlich auch dem Boden was total Gutes zu tun. Das finde ich ganz schön, dass das so ist.
Wo du Boden gerade nochmal als Stichwort hast, wie oft würdest du so eine Bodenanalyse machen? Jedes Jahr oder einmal festlegen und dann sagen, naja, da halte ich mich jetzt erstmal dran?
Also alle paar Jahre. Ich würde sagen, so alle drei, vier, Jahre. Mhm. Also meine ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre her. Ich vermute, dass ich jetzt dann im Winter mal wieder die nächste mache, einfach um mal zu sehen, was hat sich denn getan, seit ich jetzt da Dinge auch anders mache oder regelmäßig mit dem Mist arbeite und so weiter und so fort, um dann eben neu reagieren zu können.
Mhm. Okay. Apropos neu, komm, noch einmal ganz kurz, ich habe noch wenige Fragen, aber die will ich gerne noch wissen. Nämlich, was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen, was jetzt so, was für Projekte stehen bei dir an? Gibt es neue Ideen?
Also ich habe jedes Jahr immer 1 oder 2 so Gemüsesorten, auf die ich so einen Fokus lege, weil die vielleicht bis jetzt noch nicht funktioniert haben oder weil ich die gerne mal ausprobieren möchte. Das sind dieses Jahr Physalis. Dann will ich dieses Jahr endlich mal meine Artischocken groß kriegen. Die wurden nämlich bis jetzt auch immer von den Wühlmäusen gefressen und ich hätte so wahnsinnig gerne Artischocken, weil ich auch die so toll finde, wenn die blühen und so. Also das
Wann
ist sozusagen
ziehst du die an?
Im März jetzt dann.
Ja, okay.
Ja, ja. Genau. Und die sind eben auch mehrjährig, die können dann wirklich auch wie eine Staude im Beet bleiben. Also die muss man ja gar nicht unbedingt ernten und essen, sondern die kann man ja auch als Staude nehmen. Aber wie gesagt, so groß sind meine nie geworden, da kamen dann immer die Nager dazwischen. Dann werde ich dieses Jahr das erste Mal ein Mistbeet haben, also ein wie ein Frühbeet, das man aushebt und unten eine ordentliche dicke Schicht Mist reinpackt und obendrauf dann die Erde. Und dieser Mist durch diesen Verrottungsprozess Wärme erzeugt und dadurch kann man deutlich früher auch schon anfangen mit dem Anbauen. Also man legt oben drüber, man hat so einen Frühbeetrahmen, wo man auch so Fenster drüber legt. Also es ist wie so ein kleines, naja, wie so am Ende wie ein Gewächshaus. Aber man hat
also
eben eine Fußbodenheizung.
Ja,
okay. Genau, ich habe ein Beet mit Fußbodenheizung.
Nicht
das,
schlecht.
Ja, das ist, sind so die großen Projekte für dieses Jahr.
Okay, aber da müssen wir nochmal ganz kurz genauer drauf. Also das klingt ja super spannend. Du, pass auf, du hebst das wahrscheinlich erstmal aus, weil du musst es ja ganz unten reinpacken, irgendwie den Mist, ne?
Genau. Also wir haben eine, ich glaube, fast 40-minütige Podcast-Folge neullich dazu gemacht.
Okay.
Auf die können wir verweisen, aber ich kann versuchen, es in der Kürze zu erklären. Also ich habe jetzt, man kann das auch im Hochbeet machen. Ich persönlich habe einen sogenannten Frühbeetrahmen, der ist in meinem Fall aus Beton, den habe ich übernommen von meinem Vormieter. Okay. Und da kann man so, ja, so Plastikfenster drüber legen, wie für ein Frühbeet, damit es eben ein bisschen geschützt ist vor Kälte, Schnee etc. Und dieser Frühbeetrahmen, der vorne wahrscheinlich ungefähr 40 Zentimeter und hinten 60 Zentimeter hoch ist, den hebe ich aus. Also ich habe jetzt erstmal die ganze Erde da, nicht die ganze, aber ungefähr 60 Zentimeter tief die Erde ausgegraben. Mhm. Da kommt jetzt eine Mistschicht rein aus 50 Zentimetern ungefähr, also fahre ich einfach zum nächsten Reiterhof und sage, darf ich mal auf eurem Misthaufen ein bisschen was mitnehmen? Dann reiben die sich die Hände und sagen, ja, sehr gerne,
so
nimm alles.
Ja.
Genau,
schön.
Den packe ich da rein und dann kommt die Erde, die ich ausgegraben habe, oben wieder drauf, noch angereichert mit ein bisschen Humus von meinem Kompost. Und dann kann ich da eben, dann lasse ich das ungefähr eine Woche stehen, bis eben damit dieser Verrottungsprozess beginnt und dann entwickelt sich Wärme. Und dann kann ich da meine Salatpflänzchen auch schon Ende Februar einpflanzen, mache oben den Deckel zu, damit die Wärme drinnen bleibt. Also nicht den Deckel, sondern diese Fensterscheiben, damit die Wärme drinnen bleibt. Und dann hat mein Salat sozusagen Fußbodenheizung. Und selbst wenn es dann draußen nochmal -5 Grad hat, ist meinem Salat das egal.
Das klingt so gut, herrlich. Also wirklich für alle, die das jetzt auch ausprobieren möchten, das war ja schon die tolle Beschreibung, aber Stadtlandgarten als Podcast, da gibt es die ganze große Folge, wo das drin erklärt ist.
Richtig.
Wahnsinnig spannend. Gut, okay, dann sind wir im Grunde, kommen wir zum Ende und zu den komischsten Fragen dieses Podcasts, die ich aber immer stelle und ich finde es auch spannend, nämlich, wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du? Kannst du das beantworten?
Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Vor allen Dingen auch, ich glaube auch deshalb, weil ich selber so gerne mit den Händen wirklich im Boden arbeite und so wenig Geräte wie möglich eigentlich verwende und das viel mit den Händen mache. Aber es gibt wirklich ein Gartengerät, das ich wahnsinnig toll finde und vielleicht fühle ich mich diesem Gerät zumindest mal im Geiste irgendwie verbunden. Und zwar ist das, und ich finde, das braucht jeder, und ich finde, viel zu wenige Menschen haben das im Garten, und zwar einen richtig großen, breiten Holzrechen. Also okay. Der ist bestimmt, ich weiß nicht, bin nicht so gut im Maße schätzen, aber bestimmt 60, 70 Zentimeter mindestens lang und hat so richtig tolle, aus Holz so Zinken. Und damit bekommt man jedes Beet total glatt, jede Erde total krümelig. Und das Gute ist, wenn man dann fertig ist, kann man den Rechen sozusagen umdrehen und mit der Seite des Rechens, die in der nicht die Zinken drinnen sind, also die stehen dann nach oben, kann man schon die Rillen für die Samen ins Beet drücken.
Ach, cool.
Und ja, das ist wirklich ein tolles Gerät, das meiner Meinung nach jeder braucht.
So, das nehmen wir jetzt als Schlusswort.
Ich finde, die Zusammenfassung ist: einfach mal anfangen, einfach mal machen, aus den eigenen Fehlern lernen und vor allen Dingen nicht verzweifelt sein, wenn Dinge auch nicht funktionieren, denn die funktionieren bei den anderen Leuten auch nicht. Also man ist nicht alleine da drin, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Das stimmt. Ich hätte jetzt noch gesagt, ein bisschen Geduld darf gerne mitgebracht werden. Eine Bodenanalyse machen ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Eine richtige Winterpause gibt's eigentlich nicht. Und dann natürlich, ach Leute, hört euch das einfach nochmal an, wann am besten was angezogen werden sollte. Was ich noch ganz toll fand als Tipp war, Pflanzen abhärten auf dem Balkon und vielleicht auch in zwei Zyklen anpflanzen, sodass die nicht auf der Hälfte so schwach auf der Brust werden. Und und dann, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und Lust auf eine verrückte Idee, dann schafft euch doch ein Gewächshaus mit Fußbodenheizung an. Eine richtig gute Idee. Einfach mal Mist unten drunter und der wärmt eure Pflanzen von unten. Ja, meine liebe Lena, das war ja wirklich also ein Potpourri der tollen Ideen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn ihr diesen Podcast gerade gehört habt und sagt, ja Mensch, davon will ich noch mehr, dann hört unbedingt auch in Stadtland Garten rein, den Podcast von Lena und Alex. Und dir sage ich jetzt erstmal Dankeschön.
Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Danke dir.
Ja, schön, dass du da warst. Und wenn ihr gesagt habt, boah, der Podcast war wirklich spannend und davon hätten wir gerne auch noch mehr hier vom Gardena-Podcast, dann abonniert ihn gerne. Der Podcast heißt Im Traumgarten von... Und es gibt schon viele, viele tolle, spannende Folgen. Ihr könnt auf das Glöckchen drücken, je nachdem, welche Plattform ihr nutzt. Und natürlich könnt ihr auch gerne eine Bewertung abgeben. Wenn ihr eine Bewertung abgebt, dann gerne eine richtig gute. Das würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.